Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Ich kann ein kleines Teufelchen haben mit ein paar Millimeter, wo später oder zugleich bei Diagnosestellung bereits eine Absiedelung im Körper festgestellt wird. Und Früherkennung ist eigentlich das Um und Auf. Solange den Knoten abklären, ist ausgeschlossen, ist das was Böses ist. Die Frau hat meistens recht.
Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Elisabeth Eidenberger. Ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Ja, und ich bin immer noch die, die hier die Fragen stellt. Stell dir mal Folgendes vor. Wann warst du zuletzt mit 8 Frauen in einem Raum? Bei einem Business-Frauen-Event vielleicht oder bei einem Freundinnentreffen oder vielleicht bei einer Familienfeier, einer großen Hochzeit. Denk mal an die Situation und an diese 8 Frauen. Und dann mach dir kurz ein Faktum bewusst. Eine von diesen 8 Frauen erhält im Laufe ihres Lebens die Diagnose Brustkrebs. Brustkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen. Österreichweit wird diese Diagnose ungefähr 5600 Mal im Jahr gestellt, in Oberösterreich rund 900 Mal. Und genau deshalb geht es heute auch genau um dieses Thema. Und wir stellen die Fragen, wie entsteht überhaupt Brustkrebs? Wie läuft denn eine Mammographie ab? Und vor allem natürlich, was tut man, wenn man diese Diagnose erhält? Genau diese Fragen beantwortet mir mein heutiger Gast. Er ist Leiter des Brustkompetenzzentrums am Kepler-Universitätsklinikum hier in Linz. Herzlich willkommen, Dr. Peter Schrenk.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Immer wenn ich einen Arzt, eine Ärztin mir gegenüber sitzen habe, dann kommt in mir diese Frage auf und bei Ihnen ganz besonders, weil Sie haben jeden Tag mit Krebs, mit einer Krankheit zu tun. Sie haben mit Frauen zu tun, die an dieser Krankheit leiden, vor allem immer auch natürlich auch junge Frauen, die mitten im Leben stehen. Wird Ihnen da manchmal nicht auch ein bisschen anders oder schlägt Ihnen das ein bisschen aufs Gemüt?
Obwohl wir doch in den überwiegenden Anzahl der Fälle eine schlechte Nachricht übermitteln müssen, überwiegt das Positive, weil wir einen Großteil dieser Frauen und auch Männer helfen können.
Also durchaus das Positive zu sehen, das hilft.
Weil das hilft, ja.
Hilft unbedingt. Das Brustkompetenzzentrum hat jetzt im Vorjahr wieder eine Zertifizierung erhalten der Deutschen Krebsgesellschaft, also auch ausgezeichnet wieder geworden. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, was ist denn Ihre Aufgabe dort? Welche Bereiche decken Sie alle ab?
Das Brustzentrum gibt es eigentlich schon seit über 30 Jahren. Als Einheitsgebäude wurde es 2008 errichtet im damaligen AKH noch. Und das Spezielle für Österreich oder auch für Europa ist, dass in einem Gebäude alle Disziplinen, die für die Therapie und Diagnostik des Brustkrebses oder Brusterkrankungen verantwortlich sind, unter einem Dach sind.
Was ist das zum Beispiel? Was deckt das alles ab?
Wir haben Radiologen an Ort, wir haben Psychologen vor Ort, Sozialarbeiter, Physiotherapie bei Bedarf, Brustschwester, die Breastcare Nurse und natürlich die operative und die plastische Chirurgie.
Also alles abgedeckt, dann ist man hoffentlich gut aufgehoben, wenn es den einen trifft. Jetzt habe ich in meinem Bekanntenkreis oder in meinem erweiterten Bekanntenkreis gefühlt immer öfter jemanden, der genau oder die genau diese Diagnose bekommt. Ist das jetzt eine subjektive Wahrnehmung oder tritt die Diagnose wirklich häufiger auf?
Brustkrebs ist nach wie vor der häufigste Krebs der Frau, mit leichten Steigerungen in den letzten Jahren. Aber das Gute ist, obwohl Brustkrebs mehr wird oder mehr diagnostiziert wird, was verschiedene Gründe hat, sinkt die Sterblichkeit.
Das ist die gute Nachricht, weil auch mehr getestet wird oder mehr untersucht wird, mehr Vorsorge betrieben wird?
Die Vorsorge hat sich im Kopf der Bevölkerung ziemlich durchgeschlagen. Frauen kommen immer häufiger zu einer Routinemammographie oder werden inzwischen auch eingeladen. Früher war es ja sehr freiwillig. Und wir klären auch, ob das jetzt über die Medien ist oder über die Krebshilfe, auch, dass Frauen Selbstvorsorge betreiben und mehr Brustbewusstsein erfahren.
Mhm. Welches Alter ist da entscheidend? Man denkt sich oft so, naja, ich bin jung, mir kann das nicht treffen. Gibt es ein Alter, wo man sagt, okay, ab da ist es wirklich entscheidend, hier regelmäßig untersuchen zu gehen?
Oder kann man das sagen, ja, von Anfang an weg?
Es ist, obwohl Brustkrebs nach wie vor ein Tumor der älteren Frau ist, mit Spitzen so 60. bis 65. Lebensjahr, sollte man bereits als junges Mädchen mit 18 beginnen, die Brust selbst abzutasten, das zu erlernen und je nach Risikoprofil in der Familie ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig zu einer Vorsorgemammographie zu gehen. Die jüngste Patientin, die ich mit Brustkrebs operiert hat, war 19.
Wow. Das gibt einem natürlich zu denken und man denkt sich selber auch, ups, ich sollte wahrscheinlich wieder einmal zur Vorsorge gehen. Das machen ja üblicherweise Frauenärzte, Frauenärztinnen mit, oder? In ihrer klassischen Untersuchung, die Brust abzutasten.
Es sollte von den Frauenärzten und auch von praktischen Ärzten die Brustuntersuchung erfolgen. Frauen sind einmal im Jahr beim Gynäkologen. Oft erfolgt die Untersuchung dort jedoch nicht. Aber wir haben ein Einladesystem, dass sie zumindest alle 2 Jahre in Österreich zu einer Vorsorgemammographie geht. Und hier sollte auch eine Abtastung erfolgen. Aber für mich wesentlich entscheidender ist, dass die Frau lernt, monatlich die Brust selbst zu ertasten, weil sie hat ja die Brust selbst alle Monate vor sich und lernt natürlich, Veränderungen zu ertasten, diese aufzuzeichnen und dann dementsprechend Rat zu suchen.
Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir nämlich einen Podcast. Das heißt, wir können es jetzt nicht unbedingt herzeigen, wie das geht. Könnten Sie trotzdem kurz erklären, wie man als Frau im Optimalfall die Brust abtestet?
Der Zeitpunkt, der ideale Zeitpunkt ist, wenn ein Zyklus noch vorhanden ist, etwa 7 bis 10 Tage nach Zyklusbeginn, weil da lässt sich die Brust am einfachsten untersuchen. Wenn sie Pille zum Beispiel nimmt oder keinen Zyklus mehr hat, sucht man sich einen Tag im Monat aus. Man braucht am Anfang, um es zu lernen, Ruhe. Es dauert mindestens 20 Minuten. Am besten fängt man vor dem Spiegel einmal an, die Brust zu betrachten, auf Veränderungen, Hautrötungen, Schuppungen, Einziehungen zu achten. Leichter tut man sich beim Tasten, wenn man ein Vaseline-Gel oder ein Duschgel verwendet. Unter der Dusche steht man meistens keine 20 Minuten. Darum eignet sich die Badewanne. Man soll regelmäßig beginnen beim Schlüsselbein und durchtasten bis zur Brustumschlagfalte mit 2 Fingern, dass ein eventueller Knoten nicht seitlich rausspringt. Dann unterstützt man die Brust mit einer Hand und mit der zweiten Hand wird in die Tiefe der Brust getastet, um Knoten zu diagnostizieren. Natürlich werden immer irgendwelche Knoten oder Veränderungen festgestellt. Wichtig ist, nicht gleich in Panik zu verfallen, sondern diese Knoten zu notieren, wenn sie nach wie vor bei der nächsten Untersuchung wieder vorhanden sind, den Arzt des Vertrauens aufsuchen.
Mhm. Das heißt wirklich, das regelmäßig monatlich zu machen und zu dokumentieren, ist tatsächlich eine Empfehlung. Wenn ich jetzt diesen Knoten feststelle, dann gehe ich zu Arzt, zur Ärztin. Und was passiert, wenn die sagt oder der sagt, okay, ja, ich spüre da auch was. Was passiert dann?
Wenn sie nicht spürt, das ist das Entscheidende, da sollte man trotzdem weiter Rat suchen, weil die Patientin natürlich entscheidet. Viele Ärzte haben das Tasten nie gelernt und die Patientin entscheidet über ihren Körper, was sie selbst getastet hat. Beim anderen Fall, wenn der Arzt auch den Knoten tastet, ist der nächste Schritt eine bildgebende Untersuchung, sprich Mammographie oder Ultraschall, je nach Alter der Frau. Und wenn hier auch ein abklärungsbedürftiger Knoten oder Bezirk festgestellt wird, ist der nächste Schritt zu einer Beratung in einem Brustzentrum, zu einer auch histologischen Abklärung, ob der Knoten gut oder böse ist.
Woher kommt denn überhaupt dieser Brustkrebs, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Jetzt weiß man, ja, die Genetik wird eine Rolle spielen, wenn in der Familie schon etwas vorgefallen ist, wenn vielleicht die Großmutter oder die Mutter etwas hatte, ist man vielleicht mehr ein Gewehr bei Fuß sozusagen. Aber woher kommt das? Wie entsteht das überhaupt?
Es ist, jede Zelle hat, das ist bei den Tumoren so, eine gewisse Phase, wo sie sich regenerieren kann. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kann das die Zelle nicht mehr und transferiert sich zu einer bösartigen Zelle. So kann man sich sehr einfach vorstellen. Natürlich gibt es dann Fälle, wo von vornherein schon der Schaden festgelegt ist, im Sinne von einer Veränderung, Mutation. Das sind dann eher die genetisch bedingten Tumore.
Also wenn tatsächlich jemand schon im Familienumfeld jemanden hat, der vorbelastet ist, sollte ich öfter untersuchen gehen, frühzeitiger vielleicht?
Wenn in der Familie ein Risiko besteht, zum Beispiel Großmutter, Mutter einen Tumor hat, dann hängt es davon ab, wie viele Fälle in der Familie auftreten und in welchem Alter der Brustkrebs aufgetreten ist. Familiär bezeichnet man es, wenn es in der Familie Fälle gibt. Und zum großen Unterschied, die genetische Komponente, wenn eine Mutation ausgetestet wurde. Das heißt, zahlreiche oder mehrere Fälle, auch in jungem Alter und durch einen speziellen Test, hat man eine Veränderung im Erbmaterial festgestellt. Diese Frauen sollten dann in einer wesentlich intensiveren Untersuchung kommen. Sprich, die haben ja alle halbe Jahr dann eine Untersuchung, ob das jetzt eine Mammographie oder ein Brust-MRI ist.
Mhm. Wenn ich jetzt nicht erblich vorbelastet bin, ich wüsste es zumindest nicht, kann ich präventiv, ich rede ja so gerne über Vorsorge, damit wir gar nicht erst krank werden, kann man präventiv etwas tun am Lebensstil, an der Ernährung, dass es vielleicht gar nicht erst so weit kommt?
Wenn ich mir Sie so anschaue, haben Sie eigentlich keine Risikofaktoren, familiär weiß ich nicht, aber im Prinzip sind es Patienten oder Frauen, die Gewicht reduzieren sollten oder Sport betreiben sollten. Es gibt zahlreiche Studien, die sagen, dass wer Sport betreibt, täglich 20 Minuten oder sich bewegt oder Gewicht reduziert, vor allem die Zucker, ein wesentlich geringeres Risiko für Brustkrebs, aber auch für Dickdarmkrebs hat. Mhm. Also da kann man selbst etwas tun. Alles andere, so wie Spurenelemente, Vitamine, da gibt es eigentlich keine Studien dazu.
Okay, also die Ernährung ist es nicht, aber Bewegung, Aktivität, darauf zu schauen.
Ist wesentlich, ja.
Ist wesentlich, sollten wir uns alle zu Herzen.
Und eigentlich kostenlos, ja.
So ist es. Und da kann mich vielleicht Schlimmeres vermeiden. Jetzt war ich gebe es zu, noch nie bei einer Mammographie. Und Sie haben vorher gesagt, ab 40 soll man sowieso regelmäßig gehen. Also ich habe es jetzt auf meiner To-Do-Liste, definitiv. Aber vielleicht auch für die Hörerinnen draußen, wie läuft denn so eine Mammographie-Untersuchung überhaupt ab? Ich habe dann so die Geschichten gehört, oh, da wird der Busen einzwickt und das tut weh und so. Also man hört ja alles Mögliche. Wie funktioniert es wirklich? Wie läuft es wirklich ab?
Wie funktioniert es wirklich? Es ist so, dass man im österreichischen Vorsorgeprogramm zwischen 45. Lebensjahr und 70. Lebensjahr, wobei man sich optionieren kann zwischen 40. und 75. Lebensjahr, alle 2 Jahre eine Routinemammographie bekommt. Wenn natürlich ein Knoten getastet wird oder Veränderungen vorhanden sind oder ein familiäres Risiko besteht, ist die Vorsorge anders und intensiver. Untersuchung läuft ab, man bekommt einen Termin, in den meisten Fällen beim niedergelassenen Radiologen im Sinn von einem Screening. Es wird dann eine Mammographie durchgeführt. Natürlich muss eine gewisse Kompression durchgeführt werden, sind die Strahlen dann weniger und die Bildgebung ist wesentlich besser.
Das heißt, der Busen wird tatsächlich...
Entschuldigung.
Ja, das sind Definitionen, aber ich sage mal landläufig, der Busen, ja, wird eingeklemmt sozusagen zwischen 2 Platten, kann man sich das so vorstellen?
Wird eigentlich zwischen 2 Platten eingeklemmt. Je nach Brustgröße braucht man auch einen gewissen Druck. Je nach Brustgröße bekommt man mehr oder minder ein vollständiges Bild der Brust abgebildet oder auch bei Implantatträgerinnen bekommt man nicht die ganze Brust immer abgebildet. Es ist sicherlich eine schmerzhafte Untersuchung, aber man muss einen gewissen Druck ausüben, sonst wird das Bild nicht adäquat. Und im Vergleich zu dem, was eine Mammographie helfen kann, ist es doch ein wesentlicher Vorteil, sie durchzuführen. An und für sich gehört, und da haben wir in Österreich den Glücksfall zur Mammographie, auch der Ultraschall dazu, weil es gibt Herde oder Veränderungen, die man einfach in der Mammographie nicht sieht, aber im Ultraschall.
Und das wird automatisch dazu gemacht?
Es wird in bestimmten Fällen dazu gemacht, wenn die Brust dichter ist oder wenn Veränderungen oder Herde in der Mammographie nicht ganz auszuschließen sind. Ich würde es immer in der Routineuntersuchung dazu machen.
Mhm. Jetzt habe ich die unglückliche Nachricht bekommen, dass vielleicht eben etwas da ist. Was passiert dann? Welche Behandlungsoptionen habe ich denn dann überhaupt? Wahrscheinlich je nach Fortschreiten des Krebses.
Die Behandlungsoptionen, ich habe eine Zeit noch erlebt, wo man einfach einen Knoten gehabt hat und da ist die Brust dann komplett entfernt worden. Egal, ob man gewusst hat, ist das was Bösartiges oder nicht. Das sollte heutzutage nicht mehr vorkommen. Es sollte auch kein Knoten entfernt werden, ohne dass man vorher eine histologische Abklärung erhalten hat. Natürlich wollen das nicht alle Frauen und das ist natürlich auch als solches zu akzeptieren. Wenn man jetzt den Befund eines bösartigen Knotens hat, hängt es sehr stark von der Biologie ab. Das heißt von den Zelloberflächenmarkern, wie die weitere Behandlung ist. Es gibt heutzutage immer mehr Fälle, wo Tumore vorbehandelt werden. Einerseits, um zu sehen, wie spricht der Tumor auf die Behandlung an, in Form von kleiner werden, oder reagiert er überhaupt nicht auf diese Behandlung. Es gibt sehr aggressive Tumore, die man heutzutage nicht gleich operiert, sondern wo man zum Beispiel mit einer Chemotherapie das Ansprechen testet oder auch das Kleinerwerden des Tumors erzwingen möchte.
Also das Erste ist dann doch eher, dass man es Richtung Chemotherapie versucht, mal zu schauen, was ist möglich. Das heißt, eine OP ist nicht in jedem Fall notwendig.
In den meisten Fällen ist nach wie vor die Operation an erster Stelle, aber es gibt immer mehr Fälle durch die fortschreitenden Medikamente, die entwickelt werden, dass man einen Tumor einfach vorbehandelt. Das hängt von Fall zu Fall dann ab, aber wenn man die Operation hat, ist es natürlich das Ziel, den Tumor komplett zu entfernen, dass man heutzutage auch die Lymphknoten nicht mehr komplett entfernt, sondern man schaut sich den sogenannten Wächterlymphknoten an. Wenn der nicht befallen ist, kann auf eine weitere Operation in der Achsel verzichtet werden. Das heißt, das gefürchtete Lymphödem oder die Unbeweglichkeit des Armes fehlt in den meisten Fällen auf jeden Fall schon weg. Heutzutage ist man sogar so, dass man selbst, wenn Achsellymphknoten betroffen sind, nicht mehr komplett die Achsellymphknoten entfernt, weil man ja andere Therapiemöglichkeiten später hat. Ist die Operation dann abgeschlossen, hängt es vom endgültigen Gewebsbefund ab, wie weiter behandelt wird. Bei einer brusterhaltenden Operation empfiehlt man in den meisten Fällen eine Bestrahlung. Bei einer kompletten Operation mit oder ohne Aufbau, das kann man in gleicher Sitzung oft machen, hängt es von der endgültigen Biologie ab, wie weiter behandelt wird. Aber ganz wesentlich ist der Frau zu sagen, dass je intensiver das man behandelt, heißt das nicht gleich, es schaut schlecht aus, sondern man hat heutzutage so viele verschiedene Möglichkeiten, die man natürlich von Anfang an ausnützen möchte, um eine eventuelle Metastasierung, das heißt ein Abspringen des Tumors in den Körper zu vermeiden.
Also das wird total individuell, je nach Fall angeschaut, was man machen kann, welche Dosierungen da kommen und wie der Verlauf sein könnte.
So ist es natürlich die Behandlungseinwilligung der Patientin vorausgesetzt.
Es gibt ja auch durchaus Frauen, die eben vielleicht, weil sie genetisch vorbelastet sind, weil sie etwas in der Familie haben, sich zum Beispiel die Brust abnehmen lassen, präventiv. Würden Sie so etwas empfehlen tatsächlich?
Wir dürfen weder eine Empfehlung für noch gegen aussprechen. Wir dürfen nur beraten. Und es ist durchaus verständlich, dass jemand, der in der Familie Schwester, Mutter mit 38 erkrankt und verstorben gehabt hat und selbst eine Veränderung hat, auch wenn sie noch nicht erkrankt ist, den Wunsch hegt nach abgeschlossener Familienplanung, Brüste oder auch Eierstöcke und Eileiter entfernen zu lassen. Das muss im Einzelfall aber sehr gut abgewägt werden, weil es, das weiß man aus Studien, doch zu einer Veränderung in der Psyche und in der Physis der Frau kommt, was Auswirkungen auf ihr eigenes Leben, auf das Privatleben, auf das berufliche Leben hat. Aber im Prinzip stehe ich diesen Operationen, diesen Vorsorgeoperationen durchaus positiv gegenüber.
Sie haben die Psyche angesprochen. Jetzt hat man diese Diagnose und ich meine, es ist meistens schon so der Hammer, den man so präsentiert bekommt. Man muss mit dem auch irgendwie umgehen. Natürlich ist das eine, dass man den Tumor bekämpft, dass man diese Therapien macht. Aber die Psyche hilft oder hilft eben auch nicht, natürlich auch mit zum Gesundwerden. Was kann man da tun, dass man sagt, okay, ich bleibe trotzdem irgendwie positiv, ich schaue, dass ich aufrecht bleibe, was sind so Ihre Empfehlungen, ja, dass man da irgendwie gut durchkommt?
Von ärztlicher Seite ist natürlich eine exakte Aufklärung, die nicht über das Ziel hinausschießt, einmal erforderlich und durchaus immer wieder tröstende oder aufmunternde Worte. Im Prinzip kriegt man heutzutage alles gut hin. Davon bin ich einmal überzeugt. In den Zentren gibt es eine psychologische Betreuung, auch eine psychologische Akutbetreuung, die man immer wieder einfließen lassen kann. Die gibt es auch dann während des stationären Aufenthalts. Und ich begrüße auch oft, wenn mit der Patientin bei der Diagnoseübermittlung jemand mitkommt. Der Partner oder die Freundin, die dann dementsprechend eine gewisse Geborgenheit für die Frau dann auch ausstrahlt.
Aber das wird sich wahrscheinlich auch positiv auswirken, oder? Trotzdem die innere Haltung, dass man es irgendwie schafft, da nicht zu verfallen.
Ich glaube beides. Die Frau muss eine gewisse Positivität ausstreuen und auch als behandelnder Arzt darf man nicht gleich in Agonie verfallen, wenn man so eine Diagnose übermittelt, sondern man sollte ja das Positive herausstreichen.
Wie oft müssen Sie diese Diagnose übermitteln?
Wir haben letztes Jahr 325 Neuerkrankungen gehabt in der KUK.
Und Sie haben es mir vorher ganz kurz schon gesagt, das sind nicht 100% nur Frauen.
Wir haben auch 4 Männer dabei gehabt, für die ist die Diagnose eigentlich genauso tragisch, auch wenn sie sich oft nicht anmerken lassen. Und beim Mann ist ja das Operative meistens eine komplette Brustentfernung, auch Männer leiden unter so etwas, auch wenn sie es nie zugeben würden.
Und es kommt natürlich nicht sehr oft vor, aber es ist eben auch nicht.
3 von 100 kann man sagen, ja.
Also durchaus auch Männer betroffen. Wir hoffen, dass vielleicht auch ein paar Männer zuhören.
Ja, Männer sind doch im Wesentlichen mehr Vorsorgemuffel als Frauen, nach wie vor.
Bestimmt. Kennt man aus dem Umkreis meistens auch selbst. Was würden Sie sagen, was war in den letzten Jahren aus Forschungssicht der Fortschritt, der Sie richtig positiv gestimmt haben in Richtung Heilungschancen von Brustkrebs?
Richtung Heilungschancen, dass man immer mehr auf die Zellmarker eingeht. Das heißt, dass man Medikamente entwickelt hat, die zielgerichtet gegen Oberflächensubstanzen gerichtet sind. So muss man sich so vorstellen, wie ein Schlüssel, der nur zu einem Schlüsselloch passt und die individuelle Zelle dann dementsprechend killt.
Wo sehen Sie da Österreich international gesehen, auch im Forschungsstand?
Ich habe das Glück gehabt, doch einen Großteil meiner Ausbildung auch Italien, Deutschland und auch in Amerika zu betreiben. Die großen amerikanischen Zentren sind sicherlich top. Aber der Großteil der amerikanischen Zentren, die neben diesen Top-Zentren existieren, kann sich mit unseren Zentren und sei es noch so ein Minimalspital durchaus nicht messen. Da sind wir sicherlich besser in Österreich.
Also da sind wir durchaus gut aufgehoben.
Und auch durch die Entwicklung der Brustzentren, die miteinander alle vernetzt sind. Es gibt in Österreich eigentlich eine einheitliche Therapie. Das heißt, es wird jede Patientin plus minus in demselben Ausmaß behandelt. Da gibt es keine Abweichungen.
Von diesen 350 Diagnosen, die Sie stellen im Jahr ungefähr, wie vielen davon geht es wirklich gut aus? Kann man das sagen?
Ich würde sagen, insgesamt bei 80% ist es heutzutage so, dass die den Brustkrebs überleben. Aber da hängt es natürlich sehr stark vom Stadium ab. Ich kann einen sehr ausgedehnten Befund haben, der aber eine Vorstufe ist, womit unter die ganze Brust entfernt wieder aufgebaut werden muss und die Frau ist dann geheilt. Und ich kann ein kleines Teufelchen haben mit ein paar Millimeter, wo später oder zugleich bei Diagnosestellung bereits eine Absiedelung im Körper festgestellt wird. Und die haben natürlich eine schlechtere Prognose. Aber im Vergleich zu vielen Jahren vorher hat sich die Prognose wesentlich verbessert. Also man kann heutzutage auch mit einer Metastasierung, Absiedelung im Körper noch viele, viele Jahre leben.
Und da kommt es natürlich darauf an, dass man bald genug draufkommt. Deshalb hier nochmal der Appell an alle, rechtzeitig untersuchen, selbst abtasten.
Früherkennung ist eigentlich das Um und Auf. Nach wie vor kommen an die 30% unserer Patienten, die den Knoten selbst getastet haben. Und auch wenn man den Knoten selbst tastet, ist es ganz wesentlich, so lange den Knoten abklären, bis ausgeschlossen ist, dass was Böses ist. Wurscht, was man vom Arzt hört.
Auf sich selbst hören und auf sein eigenes Gefühl hören und dranbleiben.
Frau hat meistens recht. Nicht nur im häuslichen Bereich.
Das lasse ich gern so stehen. Ich habe eine Frage zum Abschluss, die stelle ich allen meinen Interviewpartnerinnen und Partnern. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich machen, die Sie gesund und glücklich macht?
Lieblingsmusik horchen, laufen und schauen, dass sich meine 2 Buben und die Frau wieder entwickelt.
Vielen Dank, Dankeschön bitte, fürs Gespräch danke für und danke für diese Einblicke. Vielleicht haben wir die eine oder andere dazu bewegt, doch mal zur Mammographie zu gehen. Bei mir haben Sie es geschafft. Ich werde es mit Sicherheit machen.
Ich bin glücklich darüber, ja.
Vielen, vielen Dank. Danke auch allen fürs Zuhören, auch allen Männern, die zugehört haben, denn auch Aufklärung und Verständnis ist etwas, was wir mit diesem Podcast erreichen möchten. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Gesundheitsteil lest in den oberösterreichischen Nachrichten jeden Mittwoch, da sehr, sehr umfassend über alle Gesundheitsthemen berichten und natürlich alle Podcasts hören. Auf nachrichten.at/podcasts findet ihr alle gesammelt. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Wir freuen uns auf positive Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Ja, und in diesem Sinne, sage ich, hör und lies was Gescheites. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Und zum Schluss noch ein kleiner sachdienlicher Hinweis. Wenn wir dich jetzt davon überzeugen konnten, dass du zur Vorsorge gehst, zur Mammographie und du möchtest direkt zu Dr. Schrenk ins Brustkompetenzzentrum ans KUK, dann bitte stellt euch ein bisschen auf Wartezeiten ein mit den Terminen, denn der Dr. Schrenk hat wirklich gut zu tun. Also wenn ihr wirklich jetzt ins Brustkompetenzzentrum möchtet, bitte kalkuliert ein bisschen Wartezeit auf einen Termin wird es geben.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.